Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast. Wir, das sind natürlich Nadine und ich, sind heute in Folge 10 vom 6. Buch, dem Halbblutprinzen, angekommen und besprechen natürlich heute dann auch das Kapitel Das Haus der Gaunts. Aber wir beide, Nadine, wir sind ja nicht alleine heute.
Das ist korrekt. Wir haben hier noch einen Ehrengast sozusagen.
Hallöchen. Einen Ehrengast, der sich ein bisschen selber eingeladen hat. Ich habe immer noch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber ich kam nicht drum herum.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, hi.
Hallo ihr Lieben. Wie schön, dass wir uns sehen und hören.
Und ich finde das gar nicht schlimm, dass du dich selbst eingeladen hast. Du hast ja nicht gesagt, ich komme dann übrigens, haltet euch mal den Termin frei. Du hast ja gesagt, das ist dein Lieblingskapitel und ob es eventuell vielleicht nochmal möglich wäre, vorbeizuschneiden. Du warst ja auch schon mal bei uns im Podcast und dann ist das, finde ich das nicht schlimm.
Ja, darüber müssen wir gleich nochmal sprechen, also mit dem Lieblingskapitel. Warum und weshalb? Also es kann natürlich auch sein, dadurch, dass ich jetzt, also ich habe ja auch das Kapitel gelesen mit dem Bewusstsein, dass Markus gesagt hat, hier, da möchte ich unbedingt dabei sein, das ist mein Lieblingskapitel. Und dann achtet man ja vielleicht nochmal so mehr da drauf, so okay, was denn jetzt hier so besonders? Und es hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen, aber das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich als für diesen Podcast das Buch ja eh anders lese und dann so ein bisschen andere Sachen irgendwie so, mich auf andere Dinge freue, so, weil für mich ist das ja immer so ein bisschen rätselmäßig und das Kapitel ist halt überhaupt nicht dafür irgendwie ausgelegt, dass man jetzt hier irgendwie rätseln kann, weil es wird einfach alles am Ende aufgelöst. Aber da kannst du dann ja gleich vielleicht erstmal erzählen, warum dieses Kapitel irgendwie für dich so besonders ist.
Auf jeden Fall, wir haben ja tatsächlich da, das hast du mir schon per WhatsApp vorher auch geschrieben, warum ist dieses Kapitel dein Lieblingskapitel?
Oh,
und als ich dann diese Folge hier vorbereitet habe, hatte ich diese Frage von dir auch so ein bisschen im Kopf und habe dementsprechend tatsächlich auch so ein paar Gründe rausgearbeitet, warum ich das so gerne mag. Ich habe hier wirklich auf meinen Notizen steht hier, erster Grund, zweiter Grund, dritter, irgendwann konnte ich sie gar nicht mehr durchnummerieren, denn es gibt ganz, ganz viele Gründe. Also ich habe mich quasi wirklich schon dem angepasst, damit ich Stefan hier heute wirklich ein Bild malen kann davon, warum ich dieses Kapitel so toll finde. Und ich bin natürlich, aber darüber reden wir wahrscheinlich später noch, dann auch mal ganz interessiert daran, Nadine, wie du dieses Kapitel so im Gesamtkontext einfach findest. Ob du da das irgendwie nachvollziehen kannst, natürlich spoilerfrei, warum ich das so toll finde. Oder ob du da auch, ob du das irgendwie nicht so nachvollziehen kannst. Bin ich auch schon total gespannt.
Soll ich das, aber das werde ich am Ende des Kapitels oder der Folge einmal ein bisschen erklären, denke ich, oder?
Da reden wir am Ende vielleicht mal drüber.
Sehr gut. Genau. Möchtest du dich eigentlich nochmal eben richtig vorstellen, Markus?
Ich wollte es gerade schon sagen, weil ich dachte gerade schon so, jetzt reden wir ja schon die ganze Zeit und vielleicht manche geneigte Zuhörende wissen gar nicht, wer ich bin. Wir waren ja schon mal, also ich war ja schon, was haben wir schon alles zusammen gemacht? Wir haben, glaube ich, eine Adventskalender-Folge von euch zusammen gemacht, ja, wo wir, glaube ich, über unsere Lieblingscharaktere gesprochen haben. War genau das so? Erinnere ich das richtig?
Ja, voll. Ja. Ich glaube, vor 2 Jahren jetzt fast, genau, da warst du ja zusammen mit Sergey, deinem Podcast-Kollegen. Von Boys and the City und anderen diversen Projekten. Ihr habt ja auch was Neues auf den Weg gebracht. Wart hier
genau,
schon mal
dann erzähle ich doch jetzt einfach mal.
Wunderbar.
Genau. Also Sergey und ich mittlerweile, weiß ich gar nicht mehr genau, was wir sagen sollen, wenn wir sagen, von was sind wir eigentlich. Mittlerweile sind wir von Relatable Content Productions eigentlich, weil wir haben uns jetzt so kürzlich so einen kleinen Namen für unsere kleine Podcast- oder YouTube-Produktionsfirma überlegt. Mhm. Firma klingt auch so toll, ne? Das klingt ganz toll. Wir sind keine Firma. Aber wir haben ja jetzt irgendwie mehrere Projekte und wir mussten das jetzt mal unter irgendeinem Namen zusammenfassen. Deswegen Relatable Content Productions. Und du hast gerade schon gesagt, wir machen natürlich den Sex in the City Podcast Boys and the City. Wo es übrigens gerade tatsächlich, wenn da draußen noch ein paar Sex in the City Fans sind, die diesen Podcast noch nicht kennen, gerade ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist, um einzusteigen. Denn wir machen gerade eine kleine Herbstpause, weil wir nämlich gerade durch sind mit der Urserie. Also wir haben ja jetzt wirklich vor kurzem die letzte Folge von der 6. Staffel besprochen und wir machen so ungefähr gegen November weiter, natürlich dann mit den Filmen und dann kommt auch noch And Just Like That, ist ja klar. Mhm. Aber wenn man gerade vielleicht dazu einsteigen will, kann man jetzt so diese Pause nutzen, um mal die kompletten 6 Staffeln durchzubingen und wenn man dann irgendwie im November, Dezember mit uns einsteigt mit den Filmen, ist man da auf dem neuesten Stand. Also das kann ich gerade wirklich nur wärmstens empfehlen, da bei Boys in the City mal reinzuhören. Und eben unser aktuelles Projekt, weswegen wir jetzt eben gerade bei Boys in the City auch ein bisschen Pause machen, ist Lip Sync Drag. Und das ist ein Podcast und aber auch YouTube-Show. Also wir machen das jetzt gerade, wir sind gerade technisch, bilden wir uns total weiter, weil wir nicht nur mit Mikros aufnehmen, sondern gerade auch mit Kameras. Und da besprechen wir Drag Race Germany, das ja gerade angefangen hat. Ich glaube, wir sind jetzt gerade so in der 4. Woche oder so. Da besprechen wir auch jede Folge, also da nehmen wir wirklich jede Woche brandneu auf und besprechen so zeitnah wie möglich, nachdem die Folge rausgekommen ist, die allerneueste Folge und geben unseren Senf dazu. Wir haben uns natürlich auch noch eine Drag Queen oder einen Drag-Künstler mit ins Boot geholt, weil wir da vielleicht nicht ganz so, wie soll ich sagen, ganz so qualifiziert sind, ganz alleine was dazu zu sagen. Wir haben natürlich ganz viele Meinungen, aber da sollte vielleicht noch jemand dabei sein, der sich noch ein bisschen besser auskennt. Das ist unsere Drag-Künstler Mary Lou. Und genau, das machen wir jetzt auch gerade. Lip Sync Drag heißt es. Und das findet man eben zurzeit sogar auf YouTube und halt überall, wo es Podcasts gibt.
Sehr schön. Ich denke, wir verlinken das einfach, oder? Dann, dann können also, alle, die uns hier zuhören, das sehr, sehr leicht finden. Ja, und genau, du warst schon mal mit Sergey hier bei uns zu Gast. Warst du schon mal alleine bei uns? Ich glaube nicht, oder?
Nee.
Wir haben, glaube ich, mal eine Steady-Folge aufgenommen über den Eurovision Song Contest.
Auch. Genau, wo die ersten 20 Minuten dann auch im normalen Feed waren und der Rest war dann eben auf Steady. Das war auch vor 2 Jahren, als das Ganze in Turin stattgefunden ist.
Genau, und aber dieses Jahr haben wir sogar auch eine Folge aufgenommen, aber da waren wir wiederum auch nochmal in einer anderen Konstellation. Das war im Grunde eher mit Alberts Urenkel,
genau,
ne?
Genau, das war auch zum Eurovision Song Contest, wo wir das dann gesplittet haben. Jeder ein
genau,
Halbfinale.
Genau, Nadine war ja sogar quasi auch schon mal bei uns, bei Boys in the City. Mhm. Ich glaube, in der 2. Staffel,
relativ
meine ich.
Relativ zu Beginn, ich glaube auch die 2. Ja. Ja, ist auch schon.
Genau. Ich glaube, Folge 13 oder so.
Es ist ein bisschen wie so mit, ja, Stefan kennt sich richtig aus, so ein bisschen wie mit so alten FreundInnen oder auch so Verwandten. Wenn man sich wieder trifft, ist man erstmal die erste halbe Stunde damit beschäftigt, sich zu sagen, wann man sich eigentlich das letzte Mal gesehen hat. Kennt ihr das?
Ja. Also jetzt seid ihr auf jeden Fall alle genau auf Stand, wenn wir hier schon mal alle wie was zusammen gemacht haben und in welcher Konstellation. Das ist doch herrlich.
And now let's make some new memories.
So. Herrlich. Ja. Dann können wir ja jetzt direkt in das Kapitel starten. Und ich versuche mich jetzt ein bisschen zurückzunehmen, weil Markus muss ja überzeugen, aber kein Druck oder so. Also wir starten ja damit, dass wir kurz in den Zaubertrankunterricht springen, aber wirklich kurz. Also spannend, dass der da nochmal aufgegriffen wird. Es geht ja im Prinzip nur darum, dass Harry die ganzen Anweisungen, die in das Buch reingekritzelt sind, umsetzt und dadurch ziemlich viel gelobt wird. Also seine Leistungen sind deutlich besser als in den Jahren davor. Und das liegt nicht nur daran, dass Slughorn jetzt nun mal der neue Lehrer ist. Ron und Hermine finden es so
Ich wollte das schon mal einhaken, weil zu diesem Schulbuch, ich bin ganz froh, ich war tatsächlich ganz froh, dass das am Anfang da nochmal ganz kurz erwähnt wird, weil ich da noch so ein paar Sachen dazu zu sagen habe, die mir nicht so ganz einleuchten. Also ich wollte ja schon mal bemerken an der Stelle, wie schlecht ist denn eigentlich dieses Schulbuch jetzt mal an sich, dass das, wer auch immer dieses Schulbuch geschrieben hat, dass die nichts darüber wissen, wie es denn alles besser gehen kann. Denn wir erfahren ja jetzt eben offenbar, dass das halt nicht nur bei diesem einen Trank aus dem letzten Kapitel der Fall ist, sondern ja offenbar bei mehreren Tränken, wo ich mich auch wirklich so gefragt habe, also sehr, sehr witziges Detail irgendwie aus dieser Welt. Also wie kann das sein, dass diese Korrekturen nicht irgendwie mal publiziert wurden oder dass das niemand sonst außer der Halbblutprinz, von dem wir ja nicht wissen, wer es ist, da mal irgendwie drauf gekommen ist. Das finde ich schon, muss ich schon sagen, finde ich schon sehr, sehr witzig, ehrlich gesagt.
Also wir wissen ja auch nicht, wie alt das Buch ist, ne? Aber so wie es ja irgendwie den Anschein hat oder so wie meine Vermutungen zumindest sind, wer der Halbblutprinz denn sein könnte, ist das ja schon ein bisschen älter. Und ich denke auch mal, dadurch, dass eben dieses Schulbuch da schon wahrscheinlich auch recht lange da liegt, wird das jetzt nicht irgendwie in den letzten 3 Jahren irgendwie von jemandem verbessert worden sein. Von daher ist das natürlich auch ein bisschen, also lässt schon tief blicken, dass dieses Buch nie überarbeitet wurde. Mhm. Ne? Und vielleicht aus der richtigen Welt auch Schulbücher, die man so benutzt, sind nicht unbedingt immer korrekt. Also es hat ja auch einen Grund, dass man für wissenschaftliche Arbeiten auf keinen Fall irgendwie Schulbücher verwenden kann, weil jeder kann so gesehen Schulbücher schreiben. Das ist ein bisschen interessant, dass es da nicht irgendwie größere Auflagen gibt. Also so wie mein Wissensstand dazu momentan ist. Da hatte ich mich mal vor, ich glaube, 2 Jahren ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt und war ein bisschen schockiert, wie einfach es ist, Schulbücher zu schreiben. Ich hätte noch einen kleinen Side-Fact. In meinen Notizen habe ich natürlich auch geschrieben, so hier, Harry hält sich jetzt die ganze Woche an die Anweisung des Prinzen, aber mein Programm hat dann aus Prinzen Printen gemacht. Ich finde, das lässt auch tief blicken, wie mein Horizont momentan so ein bisschen ist. Ich bin schon sehr in Weihnachtsstimmung.
Ich habe am Wochenende, jetzt am vergangenen Wochenende auch erst die erste Runde Printen wieder gegessen. Ich war in Aachen bei meiner Familie und es war sehr gut.
Ja, da gibt es ja auch viele Printen. Ja.
Ich finde es auch schön, man ist in 10 Minuten bei Auf ein Butterbier im Podcast und schon ist das Thema schon wieder bei Weihnachten. Ist auch ein Classic.
Ihr glaubt nicht, wie viele Leute mir Videos zuschicken, von wegen, jetzt ist der Sommer vorbei und dann weiß ich nicht, springen die Leute plötzlich in so Weihnachtspullis rum oder irgendwie so. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile 7, 8 Reels oder irgendwelche Beiträge oder so von unseren HörerInnen geschickt bekommen, dass ich das ja bin. Und das ist auch so. Also ich habe meine Weihnachtsplaylist schon gehört. Ich habe schon angefangen, mir die ersten Filme rauszusuchen, die ich jetzt bald dann anfangen möchte und so. Also ich finde es.
Ich habe schon vor 3 Monaten angefangen, die Filme zu gucken.
Geil.
Da war es aber auch noch so 34, 35 Grad draußen.
Ja, okay, das.
Irgendwie. Ja, ich habe dann immer, wenn es so richtig warm wird, habe ich nochmal so ein Hyper auf so Weihnachtsfilme. Und das kühlt dann ein bisschen ab, je kälter es dann auch tatsächlich wird. Und taut dann, oder das entflammt dann nochmal irgendwie so im Oktober meistens.
Also Business-Idee für euch beide auf jeden Fall, wenn dieses Projekt hier irgendwann enden sollte oder weil euch das Harry-Potter-Material ausgeht, dann macht ihr einfach einen All-Year-Round-Weihnachts-Podcast. Ich glaube, das würdet ihr auf jeden Fall hinkriegen jetzt.
Ich denke auch. Ich hab das erste Weihnachtsgeschenk und die ersten 2 kleinen Geschenke für den Adventskalender gekauft bereits. Ich bin richtig gut dabei. Ja. Ich weiß nicht, wie wir auf Weihnachten gekommen sind.
Ich habe auch noch mal was zu Slughorn, weil ich jetzt auch noch mal über Slughorns Rolle bei dieser Sache sprechen wollte. Weil ich finde, das wirft ja auch noch mal, also diese Qualität dieses Buches, worüber wir gerade gesprochen haben, wirft ja auch noch mal ein ganz neues Licht auf Slughorn. Weil, Stefan, du hast ja letzte Folge auch schon gesagt, Slughorn steht auf deiner Shortlist für den Halbblutprinzen. So eventuell. Ich weiß, er ist nicht dein Favorite, aber er steht ja auf der Liste. Und da habe ich jetzt so 2 Varianten dafür. Also, wenn er nicht der Halbblutprinz ist, dann frage ich mich, er ist der tolle Potions Master. Wie kann es denn dann sein, dass er nichts von diesen Verbesserungen weiß, also die der Halbblutprinz da gemacht hat, dass er da nicht irgendwann mal selber drauf gekommen ist und das den Kids irgendwie sagt? dass sie da vielleicht auch noch was anders machen könnten, als es im Buch steht. Wenn er der Halbblutprinz ist, müsste er das ja eigentlich wissen. Warum gibt er dann nicht mal noch irgendwie andere Hinweise? Mhm. Also auch, also beide Varianten eigentlich werfen irgendwie kein besonders gutes Licht auf ihn als Lehrer, in seiner Qualität als Lehrer, oder?
Gatekeeping.
Ja, hätte ich jetzt auch damit versucht zu erklären. Hätte ich gesagt, so ja, vielleicht ist das so ein typisches Lockhart-Ding, dass man einfach auch toll wirken möchte. Und wenn kein anderer irgendwie von besseren Möglichkeiten weiß, dann glänzt man natürlich dann immer noch ein bisschen mehr. Und dann kann man ja auch so den Leuten, die man es irgendwie, die würdig erscheinen, und so wirkt ja auch Slughorn teilweise auf einen, finde ich. Mhm. So könnte man denen natürlich noch mal so ein paar Extra-Tipps geben. Und dann ist es so, wow, der hat ja echt Ahnung und der kann mir echt gut weiterhelfen. Und dann, ja, also ich glaube, das ist hier auch viel mit Ego vielleicht dann irgendwie was. Oder
also Unfähigkeit. Was würdest du sagen? Wollte ich jetzt nämlich fragen. Glaubst du, er weiß da mehr und hält es zurück, oder glaubst du, er weiß das wirklich alles nicht?
Naja, also ich glaube, er weiß es. Wenn er es jetzt nicht wüsste, wäre das natürlich auch vielleicht einfach nochmal so ein Ding, dass es dann vielleicht wirklich mehr auf den Skill ankommt. Und dann ist das, also wenn die Rezepte schlechter sind und man es trotzdem gut hinkriegt, dann hat das ja schon was mit Skill auch zu tun, mhm, und den Fähigkeiten. Und vielleicht ist das dann auch nochmal so ein Ding, dass er weiß, okay, vielleicht, also es funktioniert auch einfacher, aber da muss man sich vielleicht auch nicht so anstrengen. Und vielleicht ist das dann so sein Ding, wo er sagt, nee, man muss sich hier schon wenigstens anstrengen. Das wird ja auch zu seiner sonstigen Networking-Policy irgendwie ganz gut passen. Aber wer weiß.
Okay.
Ich möchte zu dem Buch noch etwas sagen, was mir in meiner beruflichen Laufbahn auch das ein oder andere Mal schon untergekommen ist. Das haben wir schon immer so gemacht. Und deswegen muss man das Buch sicherlich auch einfach nicht verbessern.
Mhm.
Ja. Ja, Ron und Hermine finden das aus unterschiedlichen Gründen irgendwie nicht so cool mit dem Buch. Bei Ron ist es so, dass er die Schrift nicht so gut lesen kann und dass es natürlich auch irgendwie doof ist, wenn Harry ihm das da die ganze Zeit dann rüberflüstert oder so. Also Ron hat halt einfach schlechte Ergebnisse, weil er Pech hatte mit dem Buch. Und Hermine möchte sich an die offizielle Variante halten. Und das wäre ich. Das wäre ich. Das würde ich machen. Ich würde denken, ich weiß es jetzt nicht. Das finde ich halte mich jetzt hier mit Absicht an die offizielle Variante und damit werde ich auf jeden Fall besser sein als du. Und wäre es dann natürlich nicht, aber ja, ist ja so.
Ich finde es auch bezeichnend, dass Ron zwar merkt, okay, mein Buch ist jetzt nicht irgendwie gut genug und das Lesen, das fällt mir irgendwie schwer im Unterricht, aber dass er dann auch nicht irgendwie in sein eigenes Buch einfach das abschreibt oder so reinzaubert, das geht bestimmt auch, dass man so copy-pasten kann. Oder wenn nicht, dann, dass man wirklich dann einfach das dann abschreibt in seiner Freizeit, um dann genauso gute Ergebnisse zu bekommen. Aber ich glaube, Ron ist dann auch so, ja, das lohnt sich also dafür, dass ich jetzt irgendwie einfach ein bisschen besser bin. Das brauche ich mir jetzt auch nicht antun, diesen ganzen Stress außerhalb des Unterrichts. Verstehe ich auch.
Ja, manchmal scheint die Sonne so schön in den Gemeinschaftsraum rein und da kann man sich viel besser in so einen gemütlichen Sessel reinsetzen und dann so ein bisschen. Das kann ich auch nachvollziehen.
Ja, es geht dann ja auch weiter mit dem Unterricht von Dumbledore, der ja nur für Harry angesetzt ist. Da sind natürlich dann alle Kinder irgendwie, also Hermine und Ron und Harry, schon aufgeregt. Und Harry steigt sich dann ja auch raus, um dann zu Dumbledore zu gehen, und läuft dann ja Trelawney über den Weg, die ja mit ihren Karten so sich selbst quasi oder generell die Zukunft vorhersagt. Oder vielleicht sogar auch Harry, weil das sind ja so die einzigen beiden Personen drin. Ich hatte dann auch mal kurz überlegt, warum sie jetzt hier auftaucht. Und ihre Fähigkeiten werden ja sowieso schon die ganze Zeit so ein bisschen, ja, kritisch betrachtet in dieser Welt und ob da überhaupt Fähigkeiten vorhanden sind oder ob die wirklich nur in den seltensten Fällen irgendwie aufblitzen. Aber dann habe ich mir auch gedacht, also erstens passen diese Sachen, also Konflikt, böses Omen, Gewalt und ein Mann, der den Fragenstellenden nicht leiden kann. Das passt auch so ein bisschen entweder auf Harry oder auch auf Draco rein, würde ich jetzt so vermuten, oder vielleicht auch zusammen. Und man würde es halt nicht reinschreiben, wenn da jetzt nicht irgendwie das vielleicht noch wichtig für die Story wird. Also generell bei so Vorhersagen ist ja selten so, dass die gerade auch in so einem magischen Buch, wie jetzt Harry Potter zum Beispiel, überhaupt keinen Einfluss drauf haben, aber es bis jetzt halt auch gerade nicht notwendig, dass man nochmal Trelawney eigentlich hier reinholt, um der irgendwie diese kleine Sache gibt, weil eigentlich gibt's ja momentan keinen Konflikt mit dir.
Ich muss mich ja ein bisschen als Trelawney-Fan outen. Also ich mag die ja total gerne. Ich mag auch das Fach. Ich finde die echt ein super Charakter. Und ehrlich gesagt, ich weiß, deswegen kann dich da auch gerade gar nicht spoilern. Ich weiß gerade gar nicht, ob das irgendwie einen größeren Bezug hat auf noch später oder so. Kann ich mich gerade gar nicht erinnern. Ich habe es wirklich einfach mal nur auf diese Situation bezogen. Und für mich war das einfach mal wieder so ein kleiner Beweis dafür, dass die halt einfach doch total mächtig ist und Fähigkeiten hat. Weil sie halt in dieser Situation einfach, sie sieht ja Harry nicht, also sie nimmt ihn nicht wahr, außer durch ihre, ich nenne es jetzt mal Prophezeiung in dem Moment oder durch ihr Wahrsagen, weil sie dadurch seine Anwesenheit und sogar seine Haltung zu ihr irgendwie spürt. Und ich fand das wieder, für mich war das wieder mal ein toller kleiner Trelawney ist eine Heldin-Moment, weil die kann nämlich schon was. Und ich glaube, das wird halt immer so, ja, sie soll natürlich irgendwie so erscheinen, als die nichts kann. Aber wir haben ja jetzt auch schon mehrfach gehört, schon allein durch die Prophezeiungen, die sie bisher gemacht hat, dass da ja doch was dahinter steckt. Das ist für mich einfach weiter so ein weiteres kleines Detail, was für mich Trelawney echt zu einem tollen Charakter macht und so ein bisschen einer verkannten Heldin auch.
Ja, es ist natürlich auch bezeichnend, dass Trelawney einfach sagt, nee, das finde ich jetzt blöd, was rausgekommen ist, das kann ja nicht sein, ich mische nochmal. Ja. Also da macht es natürlich auch wieder so ein bisschen selbst kaputt, ne? Also ich glaube, ganz so glamourös und heldenhaft, wie du sie jetzt dargestellt hast, würde ich jetzt nicht gehen bei ihr unbedingt. Man kann aber, glaube ich, schon anerkennen, dass er ab und zu auch mal ein blindes Huhn ein Korn findet und auch sie manchmal recht hat.
Gerechtigkeit für Sybil fordere ich an der Stelle.
Oh Gott. Es wird ja noch erwähnt, dass sie so einen leichten Geruch nach Kochsherry zurücklässt. Ist mir kein Begriff, Kochsherry, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Also trinkt man den oder kocht man wirklich damit? Es tut mir leid, ich muss ganz doof fragen.
Ich habe irgendwann mal einen Schluck Sherry getrunken. Es war jetzt nicht besonders toll. Ich weiß aber auch nicht, ob das ein Unterschied ist noch zwischen normalem Sherry und Koch-Sherry. I don't know. Ist natürlich auch einfach immer so ein bisschen Comic Relief, aber eigentlich auch einfach so ein bisschen tragisch, dass die halt tatsächlich ja offenbar echt Alkoholikerin ist.
Ich finde es auch ziemlich dramatisch. Ja. Harry geht dann ja relativ zügig weiter und landet dann eben bei Dumbledore im Büro. Und erfährt dann jetzt, dass Dumbledore sich mit Snape verständigt hat, dass dieses Nachsitzen ein andermal dann nachgeholt wird. Also liest sich halt auch so, als hätte Harry sich gedacht, ja, dem sage ich jetzt auch nicht Bescheid, weiß ich jetzt nicht so genau, wird er schon rausfinden. Ja, ich bin halt bei Dumbledore, also irgendwie ist da, glaube ich, jetzt nicht so viel vorher passiert. Nun gut, und Dumbledore beginnt dann eben und erzählt, ja, es gäbe jetzt kein besseres Wort dafür als Unterrichtsstunden, aber es geht jetzt darum, dass er eben besser vorbereitet wird. Und er drückt sich wieder so typisch Dumbledore-mäßig auch aus und sagt dann eben, ja, er hat Harry bereits alles gesagt, was er sicher weiß. Und jetzt geht's eher so in dieses Unsichere. Und er sagt, von hier an, Harry, könnte ich mich genauso erbärmlich irren wie Humphrey Belcher, der glaubte, die Zeit sei reif für einen Käsekessel. Und ich finde nicht, dass es ein Irrtum ist. Aber das ist, denke ich, vielleicht auch Ansichtssache. Aber so ein Käsekessel finde ich vielleicht gar nicht so verkehrt. Nun gut.
Aber da sind wir jetzt mal ganz kurz, wo wir doch vorhin von diesen Gründen gesprochen haben, warum ich dieses Kapitel so mag. Und da sind jetzt eigentlich gerade schon zwei Gründe gefallen. Und der erste Grund ist erstmal, es spielt zumindest teilweise in Dumbledores Büro. Und Dumbledores Büro ist halt für mich einfach einer meiner absoluten Lieblingsorte in dem gesamten Universum, weil das einfach so ein unglaublich magischer, mysteriöser Ort ist. Schon allein dieser Eingang mit den Wasserspeiern und dann dieser Wendeltreppe und so. Und wir sind ja auch nicht besonders oft in Dumbledores Büro, deswegen ist es halt auch jedes Mal was Besonderes und irgendwie gefühlt passiert halt auch jedes Mal was Besonderes, wenn wir da sind. Also da passiert eigentlich selten irgendwie so ein Lala-Gespräch, sondern meistens erfährt man irgendwelche Geheimnisse oder man kommt einfach so ein Harry erfährt irgendwas und wir erfahren dadurch auch was und wir kommen in der Handlung so ein bisschen weiter. Also es sind einfach immer irgendwie besondere Situationen da und ich finde auch, dieses Büro ist halt so wahnsinnig schön beschrieben, immer mit all diesen kleinen Gerätschaften, die da so rumstehen. Ich kann mir das alles so lebhaft vorstellen. Das ist für mich einfach, das finde ich einfach schon ganz toll. Und natürlich Grund 2, das haben wir damals ja besprochen in unserer Folge, was unsere Lieblingscharaktere sind. Dumbledore ist halt einfach mein Lieblingscharakter. Und auch hier, finde ich, ist er wieder einfach der Beste. Diese coole Reaktion auf das Nachsitzen, so. Und dieses Selbstbewusstsein, was er hat. Dieses, ja, ich bin halt einfach klüger als andere Menschen, so. Und das so zu sagen, ich liebe es, weil es stimmt halt auch einfach.
Ohne Witz. Und es ist ja dieser Switch von diesem, also er verpackt ja, viele Dinge dann auch mit Witz, also diese mit dem Käsekessel, haha. Und dann kommt halt direkt danach seine nächste Aussage. Ich würde auch das kurz vorlesen, weil das kann man einfach nicht so schön umschreiben, wie es geschrieben ist. Harry fragt nämlich, aber sie denken, dass sie sich nicht irren. Und dann sagt er, natürlich, aber wie ich dir bereits bewiesen habe, mache ich Fehler wie jeder andere. Genau genommen sind meine Fehler, da ich, verzeih mir, eher klüger bin als die meisten Menschen, in der Regel auch entsprechend größer. Und ich finde, das ist gar nicht so verkehrt. Und es ist ziemlich selbstbewusst und Dumbledore ist einfach schon so ein bisschen special.
Ja, eben, er kann das halt machen, er kann das halt sagen, weil es halt auch einfach stimmt.
Ja.
Und ich finde das halt auch schön, ich finde das immer schön an Leuten, wenn die ihre Stärken auch kennen und sich darauf vielleicht nichts einbilden, aber diese Stärken auch, zu diesen Stärken auch zu stehen, weil das ist ja auch nicht so leicht, finde ich, dazu stehen zu können, dass man was gut macht, so zu seiner eigenen Stärke stehen zu können, ist manchmal auch gar nicht so easy. Und da ist er, finde ich, ein tolles Vorbild.
Mhm.
Es ist ja so auch so eine kleine Abwandlung von dem Spider-Man-Zitat, aus großer Macht erfolgt auch große Verantwortung hier, würde ich jetzt einfach mal so vermuten.
Das wäre auf jeden Fall die Anmerkung fürs Reklamheft, dann nochmal so ein Querbezug zum Marvel-Universum, finde ich auch gut.
Ach ja, es geht dann darum, also Harry fragt ja, wird mir das helfen, dass ich überlebe, und dann sagt Dumbledore, ja, ich hoffe schon, und hier meine Frage an dich, Stefan. Würde es ihm helfen zu überleben?
Ach, das ist so schwierig. Weil, also, wir gehen ja jetzt gleich ins Denkarium und erleben da nochmal so einen großen Schwenk aus dem Leben anderer. Ich weiß noch nicht. Also, für mich ist es so ein bisschen enttäuschend fast schon, dass man jetzt quasi einfach nur so in der Zeit zurückreist und ein bisschen was über die Geschichte von Voldemort dann nachher so erlebt, war das vielleicht für mich jetzt im jetzigen Zeitpunkt zu früh ansetzt. Also ich kann es noch nicht so richtig einordnen, was jetzt da so unbedingt so richtig wichtig ist. Wahrscheinlich, wenn man jetzt, je mehr Stunden man bekommt bei Dumbledore und je öfters man irgendwelche Erinnerungen durchgeht, desto mehr wird dann wahrscheinlich auch in der Retrospektive klar werden, wie wichtig vielleicht dieses Kapitel ist und was wichtig in diesem Kapitel ist. Ja, deswegen weiß ich jetzt noch gar nicht, ob das Harry unbedingt hilft zu überleben. Es gibt natürlich so ein paar Anhaltspunkte schon mal, was vielleicht wichtig sein könnte. Ja, da kommen wir ja dann gleich drauf, wenn es dann wirklich soweit ist. Ja, also von daher, ich finde es wirklich momentan sehr schwierig zu sagen, ob das jetzt Harry wirklich weiterhilft, weil ja, ich habe Eindruck, ja, man bekommt ja diesen Ding so, okay, es gibt jetzt hier Unterricht bei Dumbledore, und natürlich denkt man sich jetzt, gerade nachdem man Dumbledore mit Voldemort hat kämpfen sehen im letzten Buch, da denkt man natürlich so, wow, jetzt kommt hier die krasse Magie, die mega viel Spaß macht, wo, weiß nicht, auch irgendwelche Tiere beschworen werden oder so Wasserkugeln beschworen werden und man andere Leute jetzt total irgendwie auseinandernehmen kann. Da hat man ja schon irgendwie Bock drauf, so irgendwie, dass mal ein bisschen mehr kommt als hier, ich schocke dich und dann kippst du um oder weiß nicht, also oder ich entwaffne dich oder so, weil bisher war das Kämpfen von Harry ja wirklich ziemlich kindlich, ne? Also ich hatte jetzt einfach irgendwie ja mehr gedacht, dass es jetzt so ein bisschen fortgeschrittenere Magie gibt, die dann auch spannend ist und nicht, okay, wir sind jetzt in der Schule und wir lernen mal so ein paar Zauber. Also ja, da war ich einfach ein bisschen enttäuscht und auch,
oh Gott.
Ja, das ist es einfach. Und deswegen mal gucken, was ihm da wirklich so hilft in Zukunft.
Du bist nicht sauer, du bist enttäuscht. Das ist schon.
Ja, ich glaube, das hat so ein bisschen vielleicht auch mit der, also zum einen diese.
Du bist schuld, Markus.
Ja, auch so ein bisschen. Also dadurch, dass halt Markus das so, wow, das ist mein Lieblingskapitel. Und dann merkst du ja relativ schnell, wenn du dann dir das Kapitel durchliest, okay, es geht eigentlich heute nur um den Unterricht bei Dumbledore. Und dann bist du so, okay, was lernen wir jetzt Cooles? Und dann geht's einfach ins Denkarium. Und dann so, ja, okay.
Aber da, und das ist für mich schon wieder der nächste Grund, warum es so ein tolles Kapitel ist, weil ich einfach das Denkarium so mag. Also, ihr habt ja gerade eh schon gesagt, es geht in die Erinnerungen. Und das finde ich einfach, also ist ja nicht das erste Mal, dass wir das Denkarium sehen, ist ja klar, aber das finde ich einfach so ein tolles Konzept, da so in diese Erinnerung reinkippen zu können, auch noch nicht mal sie nur ansehen zu können, wie jetzt wir einen Film gucken zum Beispiel, sondern wirklich da richtig reingehen zu können, die richtig erleben zu können. Das finde ich einfach so ein unglaubliches Konzept und auch einen wahnsinnig tollen und kraftvollen magischen Gegenstand. Mhm. Also auch jedes Mal, wenn das Denkarium irgendwie vorkommt, dann schlägt mein Herz halt schon höher. Deswegen ist das halt nochmal so ein Ding, warum ich Punkt das so drei. Gerne mag. Der nächste Grund.
Ich habe mir das auch aufgeschrieben, dass ich das Denkarium liebe. Und also bis auf Trelawney, da müssten wir zwei nochmal quatschen, Markus. Aber wenn ich mal ausfalle, kannst du hier eigentlich das einmal übernehmen, weil wir sind uns ja, glaube ich, sehr einig mit vielen Sachen.
Ich habe mal eine andere Frage, und zwar wisst ihr zufällig, wie das auf Englisch heißt, das Denkarium? Ist das dann Think Tank wirklich? Weil Think Tank ist ja schon so ein
Begriff.
Ja, das habe ich mal irgendwann als Referat gehalten, glaube ich, Stefan. Aber
ja, es tut mir leid. Das ist schon ein bisschen
lange kommt, glaube ich, irgendwie, also das Wort kommt, glaube ich, aus dem Lateinischen. Jetzt kriege ich auch nicht mehr zusammen, was Denken auf Latein heißt, aber sowas... Pensere? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr genau, es ist so lange her, aber daher kommt dieses Wort im Englischen.
Das Denkarium, pensive, Wortspiel zu pensive, nachdenklich, wörtlich, jedoch stiftsie. Das ist hier ganz komisch, was hier steht. Ich würde das einfach, irgendwas ist ein Wortspiel. Das ist okay. Das, was ich hier rausziehe aus diesem Google-Eintrag, den ich gerade vorlesen wollte, was nicht funktioniert hat. Ja, keine Ahnung. Das habe ich aber irgendwann, falls ihr das nochmal wissen wollt, müsst ihr jede unserer Folgen nachhören, weil das werde ich irgendwann schon mal vorgetragen haben. Oder?
Bestimmt.
Ich glaube also, auch. Ich glaube, da gab es bestimmt mal was dazu.
Ja, das ist die beste Lösung. Aber ich liebe das Denkarium auch.
Und lass doch jetzt mal eintauchen in die Erinnerung, oder?
Ja. Ja, von Bob Ogden. Ne? Das war ja ein Magier aus dem Zaubereiministerium. Und man geht ja mit ihm zusammen erstmal so in Richtung des Hauses Gaunt. Mhm. Und da gibt's dann ja schon direkt so hier Ortsschilder, ne? Und dann dachte ich mir so, boah, warte mal, das kannte ich doch irgendwie.
Ah,
und dann hatte ich mir schon gedacht, so okay, muss ich nochmal irgendwie bei Buch 4 nachschlagen, irgendwie am Anfang oder auch gegen Ende dann, wo das dann auf dem Friedhof ist. Und dann wird das alles einfach am Ende vom Kapitel vorweggenommen. So diese ganze Denkarbeit, die ich dann während des Kapitels hatte, ist dann am Ende wirklich in jedem Verdammt. Punkt, ach ja, und am Ende, ja genau, das war Voldemorts Familie.
Aber
ja,
ich
das
muss,
ist hier bei Tom Riddle. Weißt du,
ich muss hier so, ich muss hier kurz was zu sagen. Du weißt manchmal so absurde Details aus den Büchern. Das hätte ich definitiv nicht gewusst und ich greife hier kurz ein bisschen vorweg. Also irgendwann treffen wir dann ja auch Tom Riddle, aber Senior. Ne? Und ich glaube, als ich das Buch gelesen habe, habe ich erst das erste Kapitel von Band 4 geschnallt. Ich weiß, dass ich das Band 4 gelesen habe, das erste Kapitel und gedacht habe, hä, warum ist der jetzt, ich verstehe das nicht, was sind das für Knochen? Ich habe das nicht begriffen damals. Und ich glaube, da habe ich es erst verstanden. Und dass du jetzt dann noch wusstest, dass du diesen Ort irgendwie schon mal gelesen hast, das wusste ich damals definitiv nicht. Deswegen glaube ich, wird es auch am Ende einfach alles ziemlich easy aufgeklärt. Und es ist ein anderer Fokus sicherlich auch.
Ja,
ne? Ja,
aber das ist halt so enttäuschend, wenn man so einen Podcast macht und auch die ganze Zeit eigentlich dahinterher ist, jedes Rätsel, das irgendwie aufkommt, lösen zu wollen. Weil das ist ja eigentlich so der Hauptpart, den ich hier übernehme in unserer Rollenverteilung. Und dann wird einfach am Ende vom Kapitel die gesamte Arbeit, die man sich ja quasi so im Kopf schon gemacht hat, einfach so vorweggenommen. Das war so, ja.
Vielleicht hast du nicht hart genug gearbeitet, Stefan. Vielleicht hat das noch einen tieferen Sinn.
Aber ich muss sagen, ich glaube, ich war damals auch verwirrt, schon allein wegen dieser Namensähnlichkeiten halt. Ich habe das, glaube ich, damals auch nicht alles sofort durchschaut. Gut. Und welcher Tom jetzt wo. Ich glaube, es ging mir ähnlich. Da hat natürlich Stefan immer den Vorteil, dass er es einfach als Erwachsener liest und alles am Stück und nicht dazwischen irgendwie, wie wir 2 Jahre gewartet hat, bis das nächste Buch kam.
Ja.
Aber das ist, ich finde jetzt auch, wie dieser Weg beschrieben wird, das ist auch schon wieder so ein tolles Ding. Also ich weiß, das ist jetzt super subjektiv, aber ich mag mag halt auch dieses sommerliche Landsetting, was uns da beschrieben wird. Also dieses, und in meinem Kopf, es ist halt natürlich komplette Projektion und es wird bei allen anderen Menschen komplett anders aussehen, aber in meinem Kopf, ich komme ja vom Dorf, vom fränkischen Dorf, und da sieht auch dieses ganze Landsetting da aus, wie die Ländereien, also der Wald und so, um mein fränkisches Dorf drumherum. Also ich projiziere das immer so total in meine Heimat und dann ist es so ein wunderschönes, warmes, kindliches, jugendliches Heimatsgefühl, was ich da habe, auch wenn da natürlich irgendwie sich ja gleich eine relativ krasse Story da entspinnt. Mhm. Aber erstmal dieses Setting finde ich wunderschön. Und dann, wenn wir dann ja auch gleich ankommen mit Bob Ogden bei diesem Haus der Gaunts, dann kommen wir auch noch in den Wald zu diesem verwunschenen Hexenhaus und so. Also ich finde, das ist halt auch super, super märchenhaft, auch einfach bis zu einem gewissen Punkt. Wie gesagt, es wird gleich auch noch echt ernsthafter, aber diese märchenhafte, schöne Sommersetting, oh, da kann ich mich reinlegen einfach.
Und das habe ich auch so, also ich stelle mir das auch so schön vor und dann sieht man da hinten dann so dieses Dorf und sowas. Das ist ja von der Beschreibung wunderschön und dann kommt ja so ein krasser Cut und dann landet man bei dem, du hast es jetzt Hexenhaus genannt, glaube ich gerade, dann hat man ja wirklich so dieses von alles ist schön und friedlich und toll und dann kommt man zu den Dorf-Außenseitern, die auch wirklich super gruselig sind. Vielleicht kennst du das ja auch aus dem Dorf, weiß ich jetzt nicht so genau.
Oh ja.
Genau, und wir landen dann mit dem lieben Bob bei der Familie Gaunt. Und die ist irgendwie ein bisschen gruselig. Also wir lernen ja dann direkt den Sohn kennen, der irgendwie anscheinend im Baum gesessen hat und dann da runterspringt und mit seinem Zauberstab und Messer rumfuchtelt und wir sehen eine
aufgespießte Natter da an der Tür, ne?
Ja, genau. Er wird ja angesprochen und er versteht aber gar nicht, was hier gerade gesagt wird. Und das wird dann ja auch für Stefans Verhältnisse zu schnell dann aufgeklärt, dass es nämlich Parsel ist, was gesprochen wird.
Nee, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm mit dem Parsel. Also das macht ja schon Sinn. Ich finde halt immer wieder erstaunlich, dass Harry nicht merkt, dass da gerade nicht Englisch gesprochen wird. Weil wir selbst, so würde ich jetzt mal sagen, können ja alle Englisch sprechen und verstehen. Und wir merken halt schon, wenn einfach das nicht Deutsch ist gerade oder auch wenn irgendwie, auch wenn man das ohne Probleme verstehen kann, merkt man einfach, dass das jetzt hier eine andere Sprache ist. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen überrascht, dass Harry das wirklich so null checkt und auch gar keinen Unterschied merkt.
Da würde ich gerne einhaken, und zwar eine Person aus meinem sehr nahen Umfeld ist mehrsprachig aufgewachsen und ich habe mit dieser Person vor ein paar Monaten eine Serie geschaut und da wurde teilweise eben in dieser oder auf dieser anderen Sprache gesprochen und ich habe dann gefragt, was sagen die, weil das nicht untertitelt wurde und dann hat diese Person mir geantwortet, aber eben nicht auf Deutsch, sondern direkt im Kopf auf dieser Sprache und dann der Mann einer Freundin von mir ist mit Polnisch als Muttersprache groß geworden und er merkt beispielsweise auch gar nicht, wenn er zum Beispiel mit ihr und dem Bruder zusammen ist, dass er dann ins Polnische verfällt. Das ist einfach gar nicht so ganz, das passiert halt einfach. Ich glaube, das passiert, wenn man mehrere Sprachen auf Muttersprachenniveau spricht, dass man da ab und zu so reinverfällt. Also nicht, dass ich das kenne, weil ich spreche nur Deutsch auf Muttersprachenniveau, hoffe ich. So. Aber ich glaube, wenn man mit mehreren Sprachen groß geworden ist, ist das, glaube ich, relativ normal.
Ja, interessant.
Ich kenne das auch von Menschen aus meinem Umfeld und ich glaube tatsächlich bei Harry ist es auch nochmal, weil dieses Parsel ja auch sowas wahnsinnig Intuitives ist und bei ihm so ganz tief irgendwo drin steckt und er ja auch ganz lange gar nicht wusste, dass er das kann und ja trotzdem verstanden hat irgendwie. Und also ja, ich finde das schon auch, ich finde das total spannend irgendwie, dass ist so einen anderen Teil von seinem Bewusstsein anspricht, nämlich das irgendwie was Unbewusstes. Mhm. Deswegen eröffnet sich das für mich gar nicht so als so eine Plotlücke oder sowas. Ich finde das eher total spannend. Und wo wir gerade auch so bei Spannendem sind, ich finde jetzt halt auch, und das ist jetzt der nächste Grund auf meiner Liste, und da kommen jetzt gleich noch mehrere davon, sind halt diese unglaublich spannenden Figuren in diesem Kapitel. Und da ist halt Morphin Wobei Bob kennen wir gerade schon, zu dem habe ich gleich noch was dazu zu sagen. Aber Morphin für mich so der erste, weil ich den halt so spannend finde als Figur. Ich finde, der ist auch wahnsinnig gut beschrieben, ja, wahnsinnig eindrücklich, total interessant so. Und ihr habt es jetzt gerade auch schon gesagt, Nadine, du hast es gerade gesagt, so, es gibt jetzt hier diesen Cut. Und ich finde auch durch Morphin kommen jetzt halt hier so, wie so fast so Horrorelemente auch in dieses Kapitel. Und ich finde, das ist auch was, das wir ja aus Harry Potter eher selten bisher kennen. Und gerade auch so dieses Horrorfilm-Trope irgendwie von so den komischen, weirden Außenseitern, die irgendwo im Nirgendwo wohnen, so eine Familie und dann der Jeep voller junger, hübscher Teenager muss dann da halten und irgendwie bei denen nach neuen Benzin fragen und dann werden die alle abgemurkst. So. Also so fühlt sich das hier so ein bisschen an und so eine Figur ist für mich Morphin dann auch gleich, wenn wir ihm dann ins Haus folgen, es kommt ja dann gleich, wie er dann da drin sitzt und so die Natter zwischen seinen Fingern durch seine Finger gleiten lässt und so. Also diese Horror-Vibes, die ich da irgendwie auch bekomme, ist vielleicht auch wieder so ein Ding. Ich mag halt einfach auch Horrorfilme und deswegen finde ich diese Elemente da auch noch total spannend, aber halt wirklich auch einfach diese Figuren, die da einfach so, wenn da so Cut reingeschnitten in diese Figuren und ich frage mich die ganze Zeit, was ist euch alles passiert, ist in eurem Leben passiert, wir erfahren ja so ein paar Sachen, aber für meine Verhältnisse viel zu wenig, also ich hätte total gerne einen Gaunts Spin-Off, weil mich das einfach wahnsinnig interessiert. Also ich finde die natürlich auch total abstoßend, ne, ist klar, aber ich finde die einfach super, super spannend.
Ja, und ich finde auch, dass diese Situation im Haus, wenn man jetzt so dieses Magische an sich wegdenken würde, gar nicht so unrealistisch. Also ich finde, es wird schon so beschrieben, dass man sich das auch tatsächlich vorstellen kann. Ich denke, das ist sicherlich häufiger, wie gesagt, wenn man sich das Magische wegdenkt, ähnliche Familienverhältnisse gibt. Ich finde das wirklich sehr gut beschrieben, auch wie die Tochter versucht, sich so aus der Schusslinie irgendwie zu nehmen, dadurch natürlich dann noch mehr falsch macht, sich dann an diese Wand so drückt und so. Also ich glaube, du hast gesagt, das ist sehr eindrücklich beschrieben oder sie sind sehr eindrücklich beschrieben und das sehe ich auch so. Ich finde das schon fast gruselig realistisch und ich habe da immer, wenn ich das lese, insgesamt, also diesen Moment in dem Buch, so ein richtig bedrückendes Gefühl, weil man sich das so gut vorstellen kann, ne? Ohne sowas jemals selbst erlebt zu haben, um Gottes Willen. Aber ich finde das schon, ja, realistisch.
Hat dich das nicht so gecatcht, Stefan?
Ja, es war schon spannend, aber ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht so der Horror-Fan. Also vielleicht spielt das da dann auch mit, wenn du jetzt sagst, hier, dieser Horror-Aspekt hat dich so bekommen. Es ist natürlich ziemlich eindrücklich beschrieben, das stimmt schon. Und auch die Stimmung unterhalb oder innerhalb der Familie ist natürlich auch sehr angespannt und gerade dann auch zwischen den beiden Männern ist das ja noch alles so, ich würde mal sagen, so auf Augenhöhe. Und dann bei der Frau ist das natürlich ein bisschen, also nicht ein bisschen oder natürlich, dann ist es einfach krasser. Und das ist natürlich auch sehr bedrückend und beängstigend. Ja, es gibt schon dem Universum eine neue Note, das stimmt schon. Aber ich weiß nicht. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, ob mir das jetzt so gefällt unbedingt, weil ich dann mehr so auf die Story an sich dann geachtet habe und gar nicht so auf das Gefühl. Da müsste ich nochmal drüber nachdenken, glaube ich.
Mhm. Ja, vielleicht müssen wir auch mal die Story erstmal noch weiter aufdröseln.
Ja, ich habe aber noch eine kurze Frage. Und zwar haben wir ja vorhin über Parsel generell gesprochen. Und ich wollte gerne wissen, ob Dumbledore denn auch Parsel sprechen kann oder ob das jetzt hier, oder ob er Harry einfach jetzt hier mitgenommen hat, damit Dumbledore eben neue Erkenntnisse bekommt, weil ich bin mir sicher, dass er diese Erinnerung nicht so vielen Leuten bisher gezeigt hat oder auch vielleicht niemandem anderen und wenn er selbst ja kein Parsel sprechen kann, kommt er natürlich ja auch nicht weiter und er möchte ja auch schon Sachen herausfinden, oder? Deswegen würde ich mal an Nadine das weitergeben, ob Dumbledore denn Parsel versteht und sprechen kann.
Parsel ist wohl so, dass man das nicht so richtig, richtig lernen kann. Also man kann es eigentlich einfach. Dumbledore spricht es wohl auch nicht, aber er hat es irgendwie geschafft, dass er es verstehen kann. Aber er kann es nicht sprechen.
Okay. So. Aber verstehen auf jeden Fall.
Ja.
Okay, dann hat sich das auch erledigt, weil ich gedacht habe, okay, dann vielleicht Harry muss mitkommen, damit er jetzt hier ein bisschen übersetzen kann und seit hier, die sind schon sehr unfreundlich und die haben natürlich jetzt hier, um da auch in der Story ein bisschen weiterzugehen, haben die ja direkt auch einen sehr großen Streit mit Bob Ogden, der nämlich da ist im Auftrag des Zaubereiministeriums, weil eben Morfin, der Sohn der Gaunts, ein Muggel angegriffen hat und das auch schon zum wiederholten Male und jetzt ist es halt soweit, dass dass Bob Ogden im Grunde genommen hier eine Gerichtsvorladung überreichen soll, damit die eben da einkehren. Aber man kriegt halt auch dann relativ schnell auch mitgeteilt, dass die Gaunts sich eigentlich aus dieser magischen Welt so gut es geht entfernt haben und isoliert haben und viel mehr unter sich sind. Und es wird dann ja auch erzählt, dass diese Familie eigentlich so ein Produkt aus mehreren Generationen Inzest ist und dementsprechend, dass hier alles sehr familiär gehalten wird und nicht so viel mit anderen Leuten sich eigentlich abgegeben wird. Und dementsprechend sind die auch anderen Leuten nicht ganz so wohlgesonnen und greifen ja auch dementsprechend jetzt hier zum Beispiel Bob Ogden sofort an, ohne überhaupt mal zu fragen, was denn diese Person hier möchte. Jetzt wird ja hier Bob Ogden auch angegriffen und aber so Heilungszauber, die werden jetzt auch in der Schule eigentlich nie so wirklich thematisiert, oder? In so Fächern, dass man irgendwie sagt, hier, wenn ihr mal eine Schnittwunde oder so habt, müsst ihr das und das machen, dann wird das wieder zugemacht. Das ist wirklich nur, wenn man sich für so eine Heilerlaufbahn in seinem Leben widmen, dann wird einem so Zauber beigebracht, oder?
Ich glaube, dass so leichte Zaubersprüche man sich auch selber beibringen kann. Das passiert wahrscheinlich einfach im Alltag irgendwann, wenn man sich mal den Finger am Papier schneidet oder so. Ich glaube, so Dinge wie den gebrochenen Knochen heilen zu lassen, das ist vielleicht etwas komplizierter und das sollte nicht einfach jeder machen, der da jetzt gerade so Lust drauf hat oder angeben möchte, wäre jetzt so mal meine Vermutung. Aber ich glaube, dass das sicherlich vielleicht eher so im Erwachsenenalltag kommt oder so nebenbei in der Schule vielleicht passiert oder so.
Ja, eigentlich schade, ne? Weil es auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen hilfreicher als jetzt alte Runen zu lernen. Also vielleicht ist da dann auch mal bei Hogwarts so eine Lehrplanreform. Nee,
das haben wir aber schon immer so gemacht.
Erstrebenswert.
Zu dem lieben Bob. Ich finde ihn ja mega cool, oder? Also so professionell wäre ich auch gerne. Ich finde, also er zeigt ja offensichtlich, dass er keine Angst hat. Ich finde ihn sehr ruhig so in seinem Auftreten. Also ich denke schon, dass man ihm anmerkt, dass er das irgendwie jetzt alles nicht so cool findet. Aber ich finde ihn einfach sehr gestanden. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Der ist für mich auch ein toller Charakter. Also der ist jetzt nicht so, ist natürlich nicht so deep und mysteriös und geheimnisvoll wie jetzt die drei Gaunts da. Aber ich finde den einfach mega bewundernswert. Also ich finde den, ich schaue dem trotzdem total gerne zu, so vor meinem geistigen Auge in diesem Kapitel, weil der einfach so, der bleibt einfach so cool. Der ist auch wahnsinnig mutig. Also ich bin total beeindruckt von seinem Mut. So, der ist in seinem Job super professionell. Man merkt halt einfach auch, dass er auch klug ist, dass er eine soziale Intelligenz hat, wie er mit den Leuten da umzugehen hat, dass er auch mächtig ist. Also der ist ja auch, also wir haben jetzt gerade über diese Heilungszauber gesprochen und so, also der kann auch was, so magisch, sage ich mal. Und wie er dann halt einfach, wie er da so bei sich bleibt und vor allem dann auch eher später noch halt Mr. Gaunt so die Stirn bietet und ihn ja dann auch so zurechtweist, wie er sich da vor allem gegenüber seiner Tochter dann später noch verhält und so. Ich finde den wirklich wahnsinnig, wahnsinnig stark, diesen Typen. Das ist wirklich ein total toller Charakter.
Und der Nachname ist euch ja vielleicht auch ein bisschen bekannt vorgekommen oder ihr habt da eventuell kurz überlegt, ob ihr den schon mal gehört habt? Nee, doch.
Nee.
Natürlich, Max. Es gibt ja Tiberius Ogden, der ist in der Prüfkommission im Jahr 5, also im letzten Buch, und auch Mitglied des Zauberergamotts und ist halt aus Protest ja zwischenzeitlich dann zurückgetreten wegen Dumbledore. Und ist da jetzt auch ein ziemlich hohes Tier.
Ah, nee, das ist mir nicht aufgefallen.
Ich vermute mal, dass das irgendwie vielleicht Onkel und Neffe sind oder so, aber in der magischen Welt sind ja auch sehr viele Leute miteinander verwandt.
Ja, es ist generell, es gibt nicht so viele Menschen eigentlich, ne? Das so, jeder kennt sich eh. Auch interessant.
Ja, und es gibt ja auch gewisse Praktiken. Es gibt ja auch gewisse Praktiken in der magischen Welt, da hören wir vielleicht gleich auch in dieser Familie war noch was dazu, aber vielleicht eher gegen Ende, die ja auch noch dafür sorgen, dass jeder mit jedem verwandt ist und sich da nicht so viel verteilt.
Nicht so schön. Nun gut. Ich weiß jetzt nicht, wie genau wir hier so durchführen wollen, weil ich denke, dass es schrecklich ist, haben wir ja schon erwähnt. Also der Bob wird ja auch beispielsweise gefragt, ob er ein Reinblut ist. Und er sagt dann, das tut hier überhaupt nichts zur Sache. Und dann gibt es ja noch diese paar sehr unschönen Situationen mit Mirob, die ja beispielsweise einen Topf fallen lässt, der dann zerschellt. Und sie soll ihn dann reparieren, aber ist offensichtlich auch viel zu aufgeregt. Es wird ja später auch noch so ein bisschen auf ihre Fähigkeiten, glaube ich, eingegangen. Ich denke nicht, dass sie das in der Situation geschafft hätte. Und da greift dann ja auch Bob ein und repariert diesen Topf wieder und so. Und es ist insgesamt einfach nur unangenehm. Sie machen, also der alte Gaunt, der macht sich ja beispielsweise auch darüber lustig, dass Orchin sagt, dass das Zaubereigesetz gebrochen wurde und so. Und Es sind halt...
Ja, er ist schon so ein ekliger Typ, ne? Also das merkt man relativ schnell, nicht nur an diesen Taten, die von der Familie dann so in diesem Kapitel begangen werden, sondern auch in der Art und Weise, wie er halt mit Ogden hier redet. Also allein dieses, als Bob eben der Tochter geholfen hat mit dem Zaubertopf, dass er dann dieses, hast du aber Glück, dass der nette Mann vom Zaubereiministerium jetzt hier ist und dir hilft. Das ist ja auch dieses... Ja, dieses Geschleime, aber auch gleichzeitig einfach nochmal unterstreichen, dass der einfach ein Scheißtyp ist, ne? Und also es kommt halt relativ schnell, oder diese ganze Situation hier, die ist ja einfach nur dafür da, um halt zu zeigen, okay, diese Familie hält nichts von der magischen Welt, von der magischen Abteilung, vom Ministerium da. Und die machen sich halt ihre eigenen Regeln und leben danach. Und mit der Gesellschaft wollen die auch gar nicht so richtig was zu tun haben. Und wenn denen eben danach ist, jetzt hier irgendwelche Muggel zu verzaubern, dann machen die das, weil die sich ja eh für was Besseres halten. Und da kommen wir dann auch ganz schnell auf diese Familienverhältnisse zurück. Und da sieht man dann, oder dann zeigt er ja auch hier, der Herr Gaunt, den Ring und sagt hier, der ist von der Familie, weiß ich gar nicht mehr. Das ist anscheinend auch eine sehr prestigeträchtige Familie. Und dann aber auch noch zerrt er ja seine Tochter an der Kette von Salazar Slytherin eben zu Bob hin und sagt, hier, guck dir das an. Wir sind halt die letzten Nachfahren der Slytherins. Und mit uns muss man halt anders umgehen, weil wir sind toll, wir sind besonders. Und du als eben nicht magischer oder nicht reinblütiger Typ, wie nun mal Bob zu sein scheint, oder zumindest ist es ihm egal, der muss da natürlich jetzt ein bisschen ehrfürchtiger mit denen umgehen in der Wahrnehmung der Gaunts.
Ja, und ich finde, du hast gerade auch noch was ganz, oder ihr habt da gerade noch was ganz Wichtiges gesagt, dass die halt so da so abseits leben und halt ihr eigenes Ding machen irgendwie und ja auch so die restlichen Regeln irgendwie nicht anerkennen. Und ich finde das halt auch wahnsinnig aktuell, weil es lässt mich halt auch so ein bisschen an so Schwurbler, wenn nicht vielleicht sogar so Reichsbürger oder so denken, die dann irgendwie halt einfach, ja, halt alles nicht anerkennen, den Staat nicht anerkennen und dann da irgendwelche, ja, sich halt ihre eigenen Regeln machen und so. Also das finde ich halt, und in dem Bezug, klar, das konnte die Autorin natürlich jetzt damals nicht wissen, schon allein, weil das natürlich jetzt auch ein deutsches Phänomen ist, kein britisches, aber also in diesem Maße, aber das finde ich halt total spannend, so von der Interpretationsmöglichkeit, die da halt einfach aufgemacht wird, zumal halt für mich, also Mr. Gaunt, ja, wirklich einfach so ein, der ist halt ein alter Nazi auch, also der ist halt wirklich, ja, wirklich so ein ganz schlimmer alter Konservativer, der dann ja auch, also ich glaube, das Wort Schlammblut nimmt er ja, glaube ich, auch in den Mund, oder ist ja auf jeden Fall ja auch stolz darauf, dass sie ja reinblütig sind und so weiter. Und ja, und halt einfach auch, wie er, also man merkt ja auch, wie er seine, indem wie er seine Tochter anders behandelt als seinen Sohn, wie misogyn der halt einfach auch ist, was für ein ganz, ganz schlimmer Frauenfeind der ist und wie, ja, wie schlimm abusive der einfach ist. Also da finde ich, kriegt halt dieses Kapitel auch so eine wahnsinnig ernsthafte Komponente, was es für mich halt auch nochmal so interessant macht und so tief und diesem ganzen Universum einfach so eine Schicht dazu gibt. Ja. Die finde ich einfach toll. Auch wenn das natürlich ganz, ganz furchtbar ist. Aber als jemand, der das von außen anguckt und von außen liest, ja, finde ich es einfach spannend.
Ja, genauso. Ja. Es geht dann ja auch noch einen Schritt weiter, weil man dann von außen ja diese zwei Stimmen hört. Also die Stimme eines jungen Mannes und einer jungen Frau. Und die dann ja eben abfällig über dieses Haus und ich glaube auch über die BewohnerInnen sprechen. Und die Frau sagt, nee, der junge Mann sagt dann ja auch irgendwann, sieh nicht hin, Liebling. Und dann kommt ja Morphin wieder und spricht dann Pasel und macht dann ja Mirab darauf aufmerksam, dass er ja Liebling zu dieser jungen Frau gesagt hat. Und dann wird das ja so ein bisschen aufgeklärt alles. Also das war der Muggel, den Morphin eben angegriffen hat, weil seine Schwester den wohl gut findet. Vielleicht so ein bisschen so in den verknallt ist, weil das muss ein unglaublich gut aussehender junger Mann sein. Und sie schaut ihn halt immer so gerne an. Und sie guckt immer so durch die Hecke durch. Und ich glaube, den Tag davor hätte sie sich aus dem Fenster gelehnt, um diesen Muggel eben nachzuschauen. Und da rastet dann ja auch der alte Gaunt eben aus, kann das halt nicht glauben, dass die, ja, seine Tochter, die ja auch Nachkomme von dem Slytherin ist, dass die es wagt, so einem dreckigen Muggel hinterherzuschauen und so. Also da eskaliert diese Situation ja komplett. Und er möchte eben auf seine Tochter losgehen und dann greift Bob ja ein und bringt sich dann ja selber in diese Situation, dass er dann eben von Morphin angegriffen wird, weil er das Mädchen verteidigt hat. Das ist einfach nur schrecklich. Ich meine, dass es dann ja auch, genau, so schnell dann auch so stark eskaliert, dass er dann das Haus verlassen muss, er rennt weg, er, glaube ich, trifft dann eben noch auf Tom und Cecilia, die sich über ihn lustig machen, weil das ist ja am Anfang vom Kapitel, er offensichtlich ganz alberne Klamotten anhat. Er hat ja auch, glaube ich, irgendwie einen Badeanzug an und so. Und genau, er macht einfach, dass er davonkommt, damit er nicht von den Flüchen von Morphin getroffen wird. Und damit ist ja diese Erinnerung zu Ende erzählt. Und Dumbledore und Harry verlassen das Denkarium und landen wieder in Dumbledores Büro.
Aber auch dramaturgisch ist es ja total schön gemacht einfach. Also auch, dass es jetzt hier nochmal dann so einen Showdown gibt, den du jetzt hier gerade so schön beschrieben hast. Also ist einfach, finde ich, eine ganz, ganz wunderbar gestrickte kleine Binnengeschichte in diesem ganzen Buch, die ja also so direkt ja nichts mit der restlichen Handlung zu tun hat. Aber die ist trotzdem, finde ich, in sich auch total rund und auf eine Art auch abgeschlossen, auch wenn ich natürlich danach 1000 offene Fragen habe, als jemand, der das noch nicht gelesen hat oder das erste Mal liest. Aber ja, irgendwie halt einfach auch eine gut konstruierte Geschichte, muss ich sagen. Und was ich halt eben auch nochmal eine ganz, ganz interessante Dimension finde, ist dieses, dass halt Tom und Cecilia da halt auch abfällig über die Gaunts sprechen, wo ich natürlich sagen muss, ich kann es ein Stück weit verstehen und also gerade Mr. Gaunt hat's ja, also vor allem Mr. Gaunt hat's ja auch echt irgendwie verdient, so, aber trotzdem irgendwie so dieses Ding von, naja, aber dann halt auch wieder so abfälliges Verhalten und Gerede erzeugt natürlich dann auch wieder eine Gegenwehr. Also die Gegenwehr der Gaunts ist natürlich nicht in Ordnung, das ist klar, aber ja, das finde ich irgendwie auch nochmal so eine interessante Dimension. Da ist halt auch, niemand verhält sich da jetzt irgendwie dem anderen gegenüber gut. Und es ist so eine kleine Gewaltspirale, die man da irgendwie so erkennen kann. Finde ich halt irgendwie auch total interessant. Und ich wollte auch noch kurz sagen, dass mir halt auch einfach Merop oder Meropi, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, bis wir dann gleich noch so ein bisschen die Backstory erfahren, die Dumbledore gleich noch erzählt, halt auch einfach wahnsinnig leid tut. So in diesem ganzen Gefüge, weil man ja irgendwie auch eben aufgrund ihrer, ich sag jetzt erstmal Liebe oder Verliebtheit zu dem Muggel, ja auch mitkriegt, sie kann ja scheinbar nicht so diese schlimmen Überzeugungen erstmal haben, weil sonst würde sie sich ja nicht in einen Muggel verlieben. Also sie scheint ja auch erstmal jemand zu sein, der vielleicht dann doch auch noch ein bisschen liebenswerter ist und da halt ja einfach in einer ganz schlimmen gefangen in so einem schlimmen Haushalt ist. Und auch gleichzeitig halt wieder eine total interessante Figur dadurch.
Und sie ist ja, finde ich, das Element innerhalb dieses Kapitels oder dieser Geschichte, was das für mich persönlich einfach so sehr bedrückend macht. Weil Vater und Sohn sind Täter und sie ist ja durch und durch das Opfer irgendwie. So, ich finde es, sie tut mir so leid, ich finde es so schrecklich. Ja. Dumbledore klärt nun auf, dass sie überlebt hat, dass Ocho überlebt hat, dass er dann Verstärkung aus dem Ministerium geholt hat. Vater und Sohn haben ja gekämpft, aber haben es halt nun mal nicht geschafft und wurden dann auch verhaftet. Und Dumbledore sagt dann, dass der Vater also auf Deutsch ist es vorlost. Im Englischen ist es ja Marvolo, glaube ich. Genau. Und dann kombiniert Harry halt schon ganz richtig, dass das der Großvater von Voldemort im Prinzip ist und Mirob dementsprechend die Mutter.
Ja, war ich schon sehr geknickt, dass das jetzt hier auch direkt so auf dem Silbertablett serviert wurde, weil das hatte ich mir auch schon zusammengereimt bis zu dem Zeitpunkt.
Wir glauben dir das, Stefan, dass du das kombiniert hast.
Ja, ich muss mir das ja, also ist ja auch egal, ne? Also ich muss ja jetzt hier nicht irgendwie beweisen, dass ich mitdenke oder so.
Das sowieso nicht.
Aber es war halt schon so, ja, es war einfach so ein bisschen so, ach, na gut, dann nicht.
Aber ich war auch total naiv, weil ich hab gar nicht damit gerechnet, dass du dir das zusammenreimen kannst, weil ich das fand das totale Revelation und habe deswegen hier bei mir auch so die Frage stehen, und Stefan, was dachtest du bis zur Auflösung, wer das denn sein könnte? Diese Frage spare ich mir jetzt einfach, weil Stefan ist einfach viel, viel klüger, als ich das antizipiert habe, aber erkennt man auch mal wieder, ich habe nicht so gut mitgedacht
damals. Ich fand halt spätestens bei diesem Amulett von Slytherin und dann auch, das wurde ja gesagt, hier, wir sind die letzten Erben Slytherin, dann war das ja schon okay, dann sind die halt auf jeden Fall mit dem guten alten Voldy verwandt und dann kam halt auch noch der Muggel, der Tom hieß und dann war es ja auch noch in Little irgendwas. Es waren dann einfach ein bisschen...
Okay, es gab Zeichen.
Ja, es war ein bisschen doll dann irgendwann und deswegen habe ich mir das dann zusammengereimt. Ist ja jetzt auch nicht weiter tragisch und dann wird ja aber trotzdem noch so ein bisschen mehr über die Lebensgeschichte noch erzählt von Mirab und wie das denn jetzt hier mit dem Tom Riddle Senior dann weiterging, weil anscheinend waren die dann ja tatsächlich für eine Zeit lang ein Paar. Harry sagt natürlich, oh, die haben dann natürlich hier auch geheiratet und so. Und dann kommt aber so mit und mit raus, dass das anscheinend ja nicht aus freien Stücken unbedingt passiert sein muss. Erstmal wird natürlich hier gedacht, das könnte ja der Imperius-Fluch gewesen sein, aber dann glaubt Dumbledore eher an den Liebestrank und der wurde uns ja jetzt auch in den vergangenen Kapiteln echt schön nochmal hier mehr in den Fokus gerückt und gesagt, hier, das ist aber echt ein sehr magischer Trank und der ist sehr, sehr, sehr mächtig und sehr wirkungsvoll, muss man aufpassen. Von daher bin ich noch gespannt, ob wir den immer noch weiterhin irgendwann erleben werden oder ob das wirklich nur für dieses Kapitel war, dass das jetzt irgendwie ein wichtiges Element war.
Und es ist ja auch total spannend, finde ich. Jetzt gerade habe ich natürlich ja gesagt, Mirob tut mir so leid. Aber jetzt dann halt auch das nochmal zu sehen, was für eine krasse Tat das halt eigentlich auch ist, ne? Dass die ihn da so über, was waren das, mussten das gewesen sein, Monate, vielleicht ja, sogar ein Jahr oder so. Ja, Jahre sogar da so in ihren, also im wahrsten Sinne des Wortes, Bann nimmt und mit ihm ja sogar ein Kind dann irgendwie bekommt und so. Also das ist ja schon krass. Ich meine, das ist natürlich, wir wissen natürlich aus unseren vielen True-Crime-Podcasts, die wir hören, ich zumindest, dass das natürlich eine sehr gewöhnliche Folge aus so einer gewalttätigen Erziehung oder so einem gewalttätigen Haus auch ist, dann selber irgendwie auch in die Rolle zu kommen. Bisschen Klischee auch, aber ist ja einfach was häufig passiert. Ja, also das ist schon einfach, also darf man, finde ich, irgendwie auch nicht unterbewerten, diese krasse Tat, die sie dann macht. Und finde ich auch nochmal interessant, so dieses Thema Liebestränke, also in diesem ganzen Universum. Ich finde es ja auch gut, dass irgendwie Slughorn jetzt mal gesagt hat, na, das ist ja vielleicht sogar der mächtigste Trank hier im Raum. Also da letztes Kapitel. Weil natürlich das ja schon auch eine ziemlich krasse Sache ist. Also halt gerade auch mit einem gewissen Bewusstsein, das wir heute zu diesem Thema entwickeln. Also so Liebestränke und jemand dazu zwingen, einen zu lieben, ist ja erstmal so ein bisschen
schwierig.
haha, witzig, Liebestrank, aber wenn man halt also weiter drüber nachdenkt und das mal zu Ende denkt, was das halt alles bedeutet, ist das halt eigentlich schon auch ein bisschen schon
ja,
ziemlich.
Ich muss auch meine Aussage eigentlich von vorhin nochmal etwas revidieren. Sie ist vielleicht dann doch nicht ausschließlich Opfer.
Ja, genau. Sie wird dann halt ja auch zur Täterin. Ja,
und ist schon auch insgesamt super gruselig jetzt, wenn man dann diese Magia betrachtet. Also es wird ja dann beschrieben, dass Tom Riddle dann irgendwann zurückkam und er davon gesprochen hat, dass er hinters Licht geführt wurde, dass er reingelegt wurde. Und das war natürlich seine Beschreibung davon, dass er unter einem, ich sag mal, unter einem Zauberbann oder unter Magie irgendwie stand und ja offensichtlich nicht selbstständig entschieden hat. So, wie gruselig, ja, aus so etwas zu erwachen, dafür ja aber keine Erklärung oder richtigen Worte zu haben. Ich finde das richtig gruselig.
Ja, super, super gruselig.
Ja, es ist natürlich auch total interessant, dass nämlich ja in diesem ersten Kapitel von Buch 4, dass ja irgendwann Voldemort auch zurückkommt, also der junge Tom Riddle und der, ich glaube, der hieß Bryce, der Greenkeeper da, der Gärtner, der sagt ja auch hier, so ein Teenager war halt da, der sehr gut aussah, und der habe jetzt hier die ganze Familie umgebracht oder nicht, das hat er ja nicht gesagt, aber der war zumindest da und dann war die Familie alle tot. Und Voldemort ist dann ja auch kurze Zeit später im Haus mit Wurmschwanz und der Schlange da und bliblablub. Also das ist natürlich vor allem interessant, ne, wie das dann so weitergeht, wie er dann den Vater vielleicht dann auch kennengelernt hat oder auch nicht oder gesucht hat und dann wie es dann eben mit denen weitergeht. Ich glaube, das ist interessanter vielleicht sogar als jetzt diese Vorgeschichte. Ich meine, die Vorgeschichte der Gaunts generell ist auf jeden Fall interessant. Ich weiß das noch nicht so recht, wie viel das mit Voldemort tatsächlich auch zu tun hat. Aber vielleicht ist halt dieser kleine Schwenk jetzt aus Mirrips Leben nach dem Denkarium sogar interessanter für die Geschichte von Voldemort, dass eben diese Beziehung der Eltern eben keine freiwillige Beziehung war, sondern eben ein Produkt eines Liebestrankes und aus Zwang eben geschehen ist. Und da müssen wir dann mal gucken, wie es da weitergeht. Da bin ich schon eher gespannt. Mhm.
Ja, da kann ich mich dir auch total anschließen und das ist, glaube ich, für mich auch so der letzte Grund, warum ich dieses Kapitel so liebe, weil ich das einfach wahnsinnig toll finde, dass wir da so ein bisschen Backstory zu Voldemort bekommen.
Ja, und das brauchst du auch.
Und ja, voll. Weil ich finde, das macht halt diese Welt noch viel, viel deeper, viel, viel schichtiger und lässt uns ihn möglicherweise auch besser verstehen, weiß ich, also ja, möglicherweise. Und also macht es für mich auch einfach nochmal magischer, dass da halt noch mehr dahinter steht und nicht nur irgendwie, keine Ahnung, diese Storylines, die sich die Autorin jetzt für die Jetzt-Figuren ausgedacht hat, sondern dass es da quasi wirklich was dahinter gibt. Also das befriedigt mich als Leser total, das macht mich total glücklich. Also das finde ich jetzt aber auch schön, dass wir da vielleicht doch noch auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dass das dann doch auch was ist, was dich, Stefan, dann doch vielleicht auch ein bisschen kriegt am Ende hier noch.
Ja, ja schon, aber ich finde, also mich hat es ja immer so ein bisschen gestört, dass man bei Voldemort relativ wenig von weiß. Also jetzt nicht mal nur irgendwie, wie die Familienverhältnisse oder so waren, sondern dass man auch wenig von der Motivation weiß. Das hat sich ja jetzt so in Ende vom letzten Buch und jetzt Anfang von diesem Buch, ändert es sich ja langsam. Aber das finde ich immer noch ein bisschen spät insgesamt. Also man hat jetzt so 4 Bücher lang echt einfach nur gesagt, ja, Voldemort ist böse, Voldemort wollte Harry umbringen, warum, ja, keine Ahnung, mal gucken. Und dass man jetzt im Buch 6 irgendwie mal so, oder Ende von Buch 5 mit der Prophezeiung, dann ja mal so anfängt mit, ah ja, warum eigentlich, finde ich immer noch ein bisschen spät. Und auch jetzt hier in diesem Kapitel wird das ja auch erst so angerissen. Müssen wir einfach mal gucken, wie es da weitergeht. Es wird ja dann noch in Dumbledores Büro ein bisschen weiter geredet und im Hinausgehen sieht ja auch Harry nochmal den Ring von den Gaunts, ne, und sagt dann, ah, oh, guck mal, ist das der gleiche Ring? Weil Dumbledore sagt so, ja, kann sein. Und Harry reimt sich ja dann auch relativ schnell zusammen, ah, ist das dann, also haben sie den so zufällig zur gleichen Zeit gefunden, wie sie auch ihre Hand irgendwie so verloren haben im Endeffekt, weil am Anfang des Kapitels war das ja auch nochmal so ein Ding, dass Dumbledore dieses Fläschchen nicht aufbekommen hat. Also anscheinend verliert er auch die Kraft in dieser Hand, was aber trotzdem, finde ich, auch nochmal auch mit dem Verlauf vom Kapitel nochmal zeigt, er ist so grundsätzlich besser halt eingestellt als die Gaunts, weil die Gaunts wollen ja alles mit Magie machen, ne? Also als der Topf dann ihr runterfällt, der Mirab, sagt ja dann auch, der Vater hier benutzt seinen Zauberstab, du benutzt hier nicht deine Hände für so Arbeit, das macht man halt magisch. Und dass halt Dumbledore am Anfang eben das eher so versucht, so mit der Hand zu machen, habe ich mir dann auch so im Nachhinein gedacht, ah, bestimmt ist das auch nochmal, also zum einen natürlich, um zu zeigen, die Hand ist jetzt hinüber, und hat auch halt was mit dem Ring zu tun. Und zum anderen aber auch, dass er dann einfach vielleicht eben nicht auf diese Magie so pocht, nicht so wie die Gaunts eben, um die es ja vor allem jetzt geht in dem Kapitel. Mhm. Und dann ist noch eine Sache, und zwar, nachdem wir jetzt dieses eine Schmuckstück ja schon so in den Fokus bekommen haben, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Kette und der Anhänger da von Slytherin, dass das vielleicht dann auch nochmal eine Rolle spielen könnte. Weil wenn jetzt Dumbledore extra diesen Ring irgendwie gesucht hat und gefunden hat, dann wird das ja auch einen Grund haben. Und dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass dann auch nochmal hier diese Kette vielleicht für Voldemort irgendwie besonders war. Dass man dann gesagt hat, okay, die beiden Dinger, die müssen wir mal irgendwie wieder auftreiben. Vielleicht davon irgendwelche Flüche nehmen oder auch nicht. Und dann fault so eine Hand langsam ab. Also das ist ja, ja, mal gucken. Mhm. Ich glaube, das könnte noch interessant werden.
Ich finde dann, also ganz zum Schluss vom Kapitel ist wieder so ein typischer Dumbledore-Move, wo, also Harry versucht sich ja durch diese Fragen so ein bisschen dahin zu hangeln, dass er jetzt wissen will, was hat es damit auf sich, was ist mit der Hand, was ist mit dem Ring? Und Dumbledore sagt dann, zu spät, Harry, du wirst die Geschichte ein andermal hören, gute Nacht. So, das ist wieder irgendwie so typisch. Es ist so sympathisch, lustig, abgewatscht, ohne dass man sich danach vielleicht irgendwie so doof fühlt oder so. Ja, ich finde, das ist, beendet das Kapitel ganz gut. Ich würde dann jetzt rüberspringen zu den Fragen und Anmerkungen. Ein paar Dinge haben wir natürlich schon angesprochen. Die würde ich mal wieder weglassen. Uncut möchte wissen von dir, Stefan, was du denkst, warum der Ring bei Dumbledore liegt.
Ja, ich glaube, es geht halt so ein bisschen auf Spurensuche von Voldemort so allgemein. Und man hat dann zum einen vielleicht diese Erinnerung und dann aber auch zum anderen so Artefakte, die vielleicht halt wichtig sind für Dumbledore, um eben Voldemort zu bekommen. Oder vielleicht auch um den Aufenthaltsort oder so herauszufinden. Und da kann man vielleicht dann einfach quasi den Spuren von Voldemorts Familie, von Voldemorts Leben vielleicht so folgen, um dann eben Voldemort auch schlussendlich auffinden zu können. Und so gesehen ist ja der Ring quasi so der Anfang von Voldemorts Leben. Und vielleicht dann eben jetzt auch die Kette. Vielleicht ist halt die Kette jetzt so der nächste Punkt, den man finden muss. Und dann kann man immer sich so vorarbeiten. Mhm. Oder das Medaillon. Mhm. Ich glaube, Medaillon wird es genannt. Kette ist ein bisschen abfällig.
Okay. Mara hat so einige Fragen. Moment, ich muss mal eben gucken, wo ich hier anfange. Sie schreibt zuallererst, ich lese das Buch gerade wieder mit euch und merke von Kapitel zu Kapitel, dass das mein absolutes Lieblingsbuch in der Reihe ist. Mir geht's ein bisschen ähnlich. Durch den Podcast hat sich so vieles irgendwie verändert und irgendwie merkt man dann bei jedem Buch, dass jedes einzelne Buch auf eine andere Art eben besonders ist. Und das habe ich jetzt gerade bei dem auch wieder. Sie schreibt deshalb auch ein paar mehr Fragen und Anmerkungen von mir und hat ein Lachsmiley hintergepackt und ihr werdet gleich, denke ich, wissen, wieso. Sie möchte erstmal wissen, Gaunts, wie spricht man das aus? Französisch? Ich überspringe das Wort immer. Ich denke, Gaunt, oder? Ist schon, ja, ne? Gaunt, ist schon französisch so ja. Angehaucht, oder?
Achso, das ist doch einfach Englisch.
Ja? Gaunt?
Ja.
Oh, okay. Ja, kann auch sein. Ja, klar, alles klar. Gut. wie gesagt, Deutsch ist immer noch Sprache. Oh Gott, ein paar Sachen sind gedoppelt, die lasse ich wohl wieder weg. Sie möchte wissen, wohin war Professor Trelawney eigentlich unterwegs?
Oh, ich habe das jetzt einfach so festgestellt, dass die einfach jetzt ein bisschen mehr so durch die Gegend streunert und einfach, also ich glaube nicht, dass sie jetzt wirklich ein Ziel hatte. Ich glaube, die ist einfach so durch die Gegend gewandert und hat dabei sich selbst die Karten gelegt, gemerkt, dass es ihr halt nicht so passt. Aber Markus, du bist ja Trelawney-Experte. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr Licht in die ganze Sache bringen.
Ja, ich würde so gerne, aber ich glaube, ich darf nicht. Weil wenn sie irgendwohin unterwegs wäre, was man wüsste, dann dürfte ich das natürlich ja nicht sagen. Von daher, nichts Genaues weiß man nicht. Ja, das durfte ich mal den Nadine-Satz sagen.
Markus ist ein richtiger Profi, ey.
Deswegen habe ich mir auch dieses Kapitel ausgesucht, um eine Gastmitspracherecht zu fragen, weil man in diesem Kapitel sehr gut das Spoilern vermeiden kann.
Ja, das ist so, ja. Wobei du da ja sowieso auch Profi drin bist. Ich meine, bei Boys in the City ist es ja auch so, ne?
Ja, da hast du ja auch diese Geheimnisse da sind ja nix im Gegensatz zu den Geheimnissen, die du bewahren musst, ja. Nadine. Also.
Ja, Geheimniswahrerin. Ja. Es ist so. Mara möchte wissen, was ist wohl ein Käsekessel?
Ein Kessel aus Käse?
Ich glaube, ja. Und ich glaube, dass man da keine Zaubertränke drin braut, sondern irgendwie halt so Suppen und Eintöpfe oder so. Und dann wird das so schlotzig, glaube ich.
Wie diese Parmesanräder, die man irgendwie in so TikTok-Videos sieht, die so ein bisschen oben abgeschabt sind und dann einmal kurz so ein paar Nudeln durchgeschwenkt werden. Und man sagt, oh, das ist aber hier fancy Essen. Ey,
aber das finde ich fies irgendwie. Das ist schon... Ich finde es irgendwie nicht so geil. So ein Käsekessel muss halt klein sein und mit einer Mahlzeit dann aufgegessen werden können, finde ich.
Ich glaube aber, dass da wäre ja aber die Zeit gewesen für einen Käsekessel. Also ich glaube tatsächlich, dass es einfach ein normaler Zauberkessel war, gemacht aus Käse, auch in einer normalen Zauberkesselgröße, wie für den Zaubertrankunterricht zum Beispiel. Und dass halt dieser furchtbare Käse da natürlich geschmolzen ist und der, ich weiß nicht, viel Saft Trank des lebenden Todes oder was hatte er letztes Kapitel noch alles so da rumliegen und dass das dann alles lustig in der Gegend rumfloss und dass es deswegen so zu einer großen Katastrophe kam. Also ich habe da wirklich Bilder im Kopf, muss ich sagen.
Ja, vielleicht ist meine Vorstellung nicht ganz so korrekt, aber ich finde sie leckerer auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Na, so ein paar Sachen von dir haben wir schon besprochen, Mara. Oh, ich kann gar nicht so viel von dir ansprechen, weil wir schon so viele Dinge abgehakt haben. Es tut mir leid. Also sie hat aber noch geschrieben, und das ist eine wichtige Anmerkung, PS, die Vorfreude auf die nächsten Folgen ist riesig. Das finde ich nett. Das kann ich verstehen, weil das Buch ist großartig. So.
Ja, ich bin sehr gespannt. Vor allem, wenn ihr ja beide sagt, so, dieser Teil, mal sehen.
Der ist nicht, oh Gott, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so viele Anmerkungen bekommen haben. Tut leid, Stefan, ich glaube, du bist alleine damit, dass das Kapitel nicht so überzeugt. Oder es hinterlässt mehr Fragen als Antworten. Rebecca schreibt, Morfin kennt offensichtlich echt gute Kinder und Wiegenlieder. Ja, ist schön, was er da vorgesungen hat. Angenehmer Typ, unterstreicht das Ganze nochmal. Unsere lieben Kolleginnen in dem Fall, von Potsblitz möchten wissen, mögt ihr die Stories der Gons?
Ist auf jeden Fall interessant, ne? Also bietet auch nochmal so eine andere Form von Familie innerhalb dieses Universums ab, die man jetzt auch so noch nicht kennengelernt hat. Also auch gerade nochmal in dieser magischen Weise, weil diese magischen Familien, die man bisher ja kennengelernt haben, waren ja eher zum einen natürlich die Weasleys, die sehr präsent sind, ein bisschen die Malfoys, wo man auch schon gemerkt hat, okay, da ist auch nicht unbedingt nur Liebe im Spiel bei allen Beteiligten zueinander und miteinander. Und jetzt eben die Gons noch kennenzulernen, das ist auf jeden Fall eine gute Erweiterung. Und auch, wie Markus ja schon auch vorhin gut angemerkt hat, ist natürlich auch erschreckend und es ist schon eine gute Ergänzung.
Jetzt kommen zwei Anmerkungen zum Erröten und sich bedanken. Ist nämlich wieder sehr lieb. Bella schreibt, ihr versüßt mir so viele Autofahrten und so weiter, wollte ich euch einfach mal sagen. Dankeschön.
Dankeschön.
Und wie spreche ich deinen Namen aus? Kleintampir. Sorry, musst du mir mal schreiben. Sie schreibt, endlich bin ich aktuell und kann ab nächstem Kapitel mitlesen. Ihr macht das richtig toll. Dankeschön.
Dankeschön auch an dich.
Nett. Und Bella möchte von mir wissen, wie hast du den Namen Gaunt früher ausgesprochen? Ich denke Gaunt. Ich vermute, dass ich Gaunt gesagt habe. Und du, Markus?
Ich bestimmt auch. Bestimmt. Ja. Den kann man ja sehr, sehr schön und sehr leicht eindeutschen. Den Namen habe ich bestimmt auch so ausgesprochen. Also jahrelang auch Dumbledore natürlich, ne? Der Klassiker.
Und Hufflepuff. Topolina hat auch einige Anmerkungen. Sie möchte wissen, welche Erinnerungen von Voldy wollt ihr gerne sehen? Auch aus seinem Gedächtnis?
Ich würde ganz gerne sehen, wie er seinen Vater umgebracht hat. Ich glaube, das ist sehr spannend. Ja, also ich glaube, und natürlich auch, wie er zu Voldemort gekommen oder geworden ist. Also gerade wenn man natürlich auch den Film Voldemort vor Augen hat, der wurde ja dann wahrscheinlich auch in den Büchern so beschrieben. Ich habe es halt nur nicht vor Augen so richtig. Aber der ist ja schon sehr entmenschlicht mit der Zeit, ne? Also der wird ja auch als normales Kind auf die Welt gekommen sein und hat ja immer mehr von dieser Menschlichkeit eben abgelegt und auch äußerlich ist der ja irgendwie ganz, nicht entstellt, aber der hat ja keine Nase zum Beispiel und das muss ja auch von irgendwo her rühren und ich glaube, diese Transformation von ihm auch äußerlich, ich glaube, das ist schon sehr interessant. Das wäre auf jeden Fall auch so eine Frage, die noch offen ist, wo ich mir auch gut vorstellen könnte, dass das dann im Laufe der beiden letzten Bücher nochmal kurz aufgegriffen wird, wie er sich denn so entwickelt hat.
Und du, Markus?
Ja, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, die Frage kann ich nicht beantworten, ohne zu spoilern, weil ich auch weiß, was noch so kommt und so. Nee, ich glaube, dazu kann ich nichts sagen. Da habe ich zu große Angst jetzt gerade. Ich bin durch so lange jetzt durchgekommen, ohne was Schwieriges zu sagen. Ich sag lieber dazu nichts.
Topolina schreibt, da bin ich ganz bei ihr. Ich würde durchdrehen, regelmäßig so lange wach bleiben zu müssen für extracurriculare Fächer und Begebenheiten. Ja, nach 9? Schwierig. Für eine 21 Uhr ist wirklich dann auch gut gewesen.
Ja, das ist natürlich auch viel interessanter als jetzt so normaler Unterricht, ne? Also das ist ja gerade auch diese Sonderrolle, ne? So Harry darf dann als Einziger. Ich glaube, das gefällt ihm auch ganz gut. Und vielleicht ist ja auch noch so ein bisschen extra Motivation dahingehend da, dass er vielleicht einfach nicht sterben möchte. Und dann wäre es vielleicht ganz gut.
Könnte sein.
Da irgendwie ein bisschen so gut damit mal ein bisschen länger wach zu bleiben.
Und als Schüler will man doch nichts anderes als ein bisschen länger aufbleiben.
Ja.
Boah, ich denke, als Schülerin war ich auch länger wach als jetzt, als Erwachsene. Vielleicht hätte ich das da gar nicht so schlimm gefunden. Aber es ist trotzdem schon zusätzlich zu allem. Boah. Ja, das war's tatsächlich schon. Also, die meisten Anmerkungen wiederholen sich bei diesen Fragestickern immer. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch Top und Flop, oder?
Könnte mir gut vorstellen, dass wir da alle was Ähnliches
es
haben.
Es ist natürlich auch ein, also es ist ähnlich wie die Familie Gaunt. Es ist ein sehr kleiner Kreis an Leuten, der jetzt hier in Frage kommt. Deswegen top, ich denke mal, haben wir alle drei Ogden? Würde ich das mal so
sagen. Cool. Ja, sehr gut.
Und bei der Flop, da ist es natürlich auch unheimlich schwierig, ne? Sagt man jetzt, ich nehme die ganze Familie Gaunt, nimmt man sich jetzt hier einen raus? Ich habe mich tatsächlich für alle drei entschieden. Also ich fand jetzt niemanden so richtig toll. Wie ist das denn bei dir, Markus?
Ich habe mich dann tatsächlich für Warlost Gaunt entschieden, weil ich den einfach wirklich den schlimmsten von allen finde. Und ich den einfach auch verantwortlich machen würde dafür, dass halt seine Kinder dann auch so geworden sind, wie sie geworden sind. Und klar, diese Kinder sind jetzt in dem Fall ja auch keine Kinder mehr, sondern ja auch schon Erwachsene oder zumindest junge Erwachsene, so genau wird das ja nicht definiert. Und dementsprechend natürlich ja auch schon selbst verantwortlich für ihr Handeln. Aber ja, also der ist einfach in seinem Verhalten. Bei den anderen habe ich trotzdem noch irgendwie auch so das Gefühl, dass sie vielleicht sogar fast, wenn wir jetzt juristisch denken würden, vielleicht aus irgendwelchen Gründen sogar schuldunfähig gelten könnten. Aber der ist für mich voll zurechnungsfähig und trotzdem ein totaler Idiot, deswegen auf jeden Fall Warlost Gaunt. Und du, Nadine?
Genauso. Ich habe auch nur Warlost. Aus den gleichen Gründen. Ich denke, das ist hier in diesem Kapitel tatsächlich schon eindeutiger als bei anderen Kapiteln. Wobei, letztes Mal habe ich es ja auch irgendwie völlig vercheckt, die offensichtlichen Dinge zu nehmen. Nun gut. Das nächste Kapitel heißt Hermines helfende Hand.
Ja, ist natürlich jetzt auch wieder, es ist ein typischer Harry Potter Kapitelname. Man weiß nicht so richtig, ist sehr vage gehalten, was passieren wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass jetzt natürlich erstmal mit den anderen beiden noch Kriegsrat gehalten wird und gesagt wird, hier, das hier habe ich erfahren. Und Hermine wird ja irgendwie wohl Harry helfen. Es sind ja jetzt gar nicht mal so viele Konflikte so richtig offen. Vielleicht so ein bisschen noch das mit Hagrid. Mal gucken, ob das vielleicht eine Rolle spielt. Aber ich glaube, es wird vielleicht sich dann jetzt eher wieder vor allem halt um den Halbblutprinzen drehen und ja, vielleicht da irgendwie was und vielleicht hilft Hermine dann Harry irgendwie in einem Zauberertrankunterricht. Mal gucken.
Das alles erfahren wir nächste Woche, dann jetzt nochmal richtig. Wir verlinken natürlich alles Wichtige von Markus bei uns in der Folgenbeschreibung.
Genau, folgt uns, ihr dürft uns natürlich folgen bei Relatable Content Productions auf Instagram und Boys in the City Podcast auf Instagram. Und ansonsten findet ihr Lip Sync Drag und Boys in the City auch überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube.
Sehr
und
gut.
Ich darf mal kurz sagen, es war mir eine Freude und ein wahr gewordener Lebenstraum, dass ich mal bei einer regulären Folge bei euch zu Gast sein durfte. Vielen, vielen Dank, es hat mir so viel Spaß gemacht.
Sehr gerne, es war auch wieder richtig schön, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Du hast nicht gespoilert, das ist richtig gut.
Jetzt fällt wieder was von mir ab.
Und natürlich hattest du auch die absolut richtige Meinung, das ist ja klar.
Das hört man doch gerne.
Ja, damit sind wir für diese heutige Folge eben fertig. Schaltet nächste Woche wieder ein, auch wenn Markus nicht dabei ist. Stefan und ich sind ja immer noch da. Bewertet uns, wo es geht, folgt uns, wo es geht. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche.
Tschüss.
Bleib putrig.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.